Fuck Purity, der Podcast, der aufräumt mit restriktiver Sexualmoral. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fuck Purity. Heute mit dem spannenden Thema Purity Culture und sexuelle Gewalt. Ich habe eine ganz besonders tolle Gästin, die auch einen YouTube-Kanal hat, auf dem sie immer wieder von ihren Erfahrungen berichtet. Und zwar ist das die liebe Exvangelinda. Hi!
Hallo!
Sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dass es geklappt hat. Und ich hoffe einfach mal, dass unser Internet stabil bleibt. Genau, wir haben uns ja schon ab und zu mal gesehen in Zoom-Meetings, als es losging mit dem Netzwerk Fundamental Frei. Für alle, die es jetzt zum ersten Mal hören, Fundamental Frei ist ein Netzwerk für Menschen, die Erfahrungen in Freikirchen und pietistischen Gruppierungen gemacht haben und die diese eben aufarbeiten wollen. Und da gibt es ein Netzwerk, an das man sich wenden kann, wo man andere Menschen trifft, mit denen man sich zusammen austauschen kann über die Erfahrungen. Und es kann einfach sehr, sehr hilfreich sein, wenn man merkt, hey, mit dieser Erfahrung bin ich überhaupt nicht alleine, sondern es gibt mehr Menschen, denen es auch so ging. Und so war es mit uns beiden. Wir hatten uns auch schon ab und zu immer mal wieder geschrieben und ich freue mich sehr, heute mit dir zu quatschen.
Ich freue mich auch riesig, heute hier zu sein.
Sehr cool. Zu Beginn möchte ich gerne mein kleines Spiel spielen. Sex oder Next. Das heißt, ich werde verschiedene Sachen sagen. Würdest du dies und dies und dies tun? Oder könntest du das vorstellen? Oder hättest du da Interesse dran? Und wenn es zutrifft, dann sagst du Sex. Und wenn nicht, dann sagst du Next. Und wir spielen das so lange, bis du dreimal Sex gesagt hast. Und ich hoffe, dass es uns hilft, ein bisschen warm zu werden für unser spannendes, heißes Thema heute. Bist du bereit?
Ja.
Okay. Würdest du eine Person, mit der du nicht in einer Beziehung bist, küssen?
Sex.
Würdest du bauchfrei vor die Tür gehen?
Next.
Würdest du an der Stange tanzen?
Habe ich sogar schon mal gemacht. Das ist super, ich kann diesen Sport wirklich jedem empfehlen. Also Sex.
Yay! Würdest du dich bewusst sexy kleiden oder stylen?
Definiere sexy, also das kann ja für jeden was anderes heißen.
So, dass du dich schön und attraktiv fühlst.
Ja, das,
und sexy fühlst.
Das am liebsten gerne. Das ist Sex.
Okay. Aber dann haben wir es ja schon. Ich hätte doch die harten Sachen rausholen sollen.
Kannst du doch mal vielleicht ein paar rausholen.
Würdest du dich mit Freunden über dein Sexleben unterhalten?
Da bin ich tatsächlich immer so ein bisschen vorsichtig, weil wenn ich über mein Sexleben spreche, spreche ich ja auch zum Beispiel über meine Partner oder die Leute, mit denen ich was hatte. Und da weiß ich halt, dass es manche gibt, die nicht unbedingt wollen, dass da die Freunde oder der Freundeskreis was drüber weiß. Also da wahrscheinlich Next.
Würdest du zu dritt Sex haben wollen?
Ich glaube, das wäre nichts für mich. Ich glaube, das würde mich ein bisschen überfordern. Also Next.
Das kann ich verstehen. Das kann aber auch Spaß machen. Würdest du kinky Sex haben wollen?
Wo geht kinky denn los?
BDSM. Die ganz leichten Sachen. Ich muss sagen, die Linie, wo kinky losgeht, wenn man aus Purity Culture rauskommt.
Ah, okay. Also erstmal so dieses ganz low. Langsame mit Augenbinden oder was weiß ich, so leichte Pässe spielchen oder sowas. Also ja, da wäre ich dabei. Also next.
Yay. Okay.
Nee, Sex, nicht next.
Okay, cool. Dann haben wir ja schon ein paar Sachen über dich erfahren. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie bist du aufgewachsen? Bist du in der Freikirche reingeboren? Bist du irgendwann mal später dazu gekommen? Was magst du dazu erzählen?
Also ich bin durch meine Familie bei den Baptisten aufgewachsen. Also da bin ich in die Gemeinde reingeboren und bin dann durch eine Kinderfreizeit, wo ich in der Grundschule war, in eine Freikirche reingeraten. Das war dann eine Megachurch.
Okay, die Baptisten sind aber auch schon eine Freikirche, weil die sind ja selbst eigens organisiert, okay. Unabhängig von der Landeskirche.
Ich weiß auch gar nicht genau, was die da gemacht haben. Also wie gesagt, ich war da halt nur als Kind und habe da nicht wirklich viel mitgenommen. Wir sind auch unter anderem gegangen, weil der Kindergottesdienst so schlecht war, weil da haben wir immer nur komische Spiele gespielt und nichts Biblisches gelernt und das ging ja nicht.
Ach, okay. Jetzt ist es auch so interessant, ne? Weil manchmal sagt so ein Label oder so eine Zugehörigkeit zu einer Denomination sagt noch nichts darüber aus, wie extrem oder nicht extrem eine Gemeinde ist. Hm. Es sagt halt ein bisschen was aus, so zum Bekenntnis. Es ist jetzt erstmal nicht landeskirchlich. Das heißt, es wird nicht die Kindestaufe praktiziert. Ja, aber oft ist es nachher wirklich so, dass die Formen sich dann doch nochmal ein bisschen unterscheiden. Jetzt Mega-Church kann man schon wieder mehr fassen, weil das alles nochmal ein bisschen mehr dann so einen Einfluss aus der evangelikalen Szene von Amerika noch mit drin hat. Ja, sollen wir direkt einsteigen, was das Thema Purity Culture angeht?
Ja, sehr gerne.
Wie bist du denn da so aufgewachsen? Also, welche Sachen hast du gelernt? Gab es verschiedene Kurse? Wurde das Thema angesprochen in irgendwelchen Hauskreisen oder Gruppierungen im Teenie-Kreis? Oder was hast du gelernt über deine eigene Sexualität und deinen Körper und wie wurden diese Sachen kommuniziert?
Also, da würde ich mal sagen, meine Eltern sind selber, haben sich selber auch damals bis zur Ehe aufgehoben und denen war das auch sehr wichtig, diese Werte weiter zu vermitteln. Allerdings hatte ich den ersten richtigen Vortrag über Purity Culture und was das alles heißt auf einer Kinderfreizeit. Ich war, also so ein Sommercamp, wo man ungefähr 2 Wochen am Stück ist. Das war eben diese Freikirche, in die ich damals reingeraten bin. Und da habe ich ganz viele Sachen das allererste Mal gehört und ich war noch ganz weit vor der Pubertät. Ich meine, ich war in der Grundschule, ich war halt noch ein Kind. Und bevor sich das bei mir überhaupt gebildet hat und dann eine gewisse Neugier ist, wurde ich schon indoktriniert. Und ein paar Bilder und ein paar Sachen, die hängen geblieben waren, das waren diese klassischen zwei Pappherzen, die aneinander geklebt wurden und wo dann hieß, dieser Kleber ist die Sexualität zwischen Mann und Frau. Und dann wurden die Herzen zusammengeklebt und ganz dolle gepresst, kurz angetrocknet und dann wurden die auseinandergerissen und da waren Fetzen von dem blauen Herz an dem pinken Herz und von dem pinken an dem blauen und es waren Löcher da drin und die sahen einfach nicht mehr ästhetisch aus. Und dann wurde gesagt, das passiert, wenn man vorehelichen Sex hat, wenn man verschmilzt mit dem anderen und dann gibt man dem zukünftigen Partner, den Gott für einen vorgesehen hat, ein kaputtes Herz. Und das möchte man ja nicht, weil man möchte doch eigentlich auch für sich einen Partner haben, der sich aufgehoben hat und der rein geblieben ist und der attraktiv geblieben ist und der nicht alles von sich schon hergegeben hat.
Das ist einfach so ein toxisches Bild.
Ist
Es
es.
ist aber so klassisch. Ich habe das neulich erst bei einer größeren christlichen TikTokerin wieder gesehen, die das auch in einer Predigt oder so verwendet hat. Ja.
Ja, oder auch solche Bilder wie zum Beispiel, dass man wie ein Kaugummi ist und man ist ja ein frischer, verpackter Kaugummi, wenn man noch jungfräulich ist und wenn man noch keinen Sex hatte. Und sobald man dann irgendwie sexuelle Erfahrungen gemacht hat, wird man ausgepackt und dann wurde darauf rumgekaut und keiner möchte doch ein Kaugummi haben, auf dem schon mal jemand rumgekaut hat.
Ich finde das einfach so toxisch. Also, ich meine, man hinterfragt dieses Bild nicht. Wenn man jung ist, wenn man jugendlich ist, man nimmt es so an und dann denkt man sich, oh nein, ich weiß, ich habe mich super schlecht gefühlt. Ich hatte Freunde gehabt, weil ich mich natürlich immer wieder verknallt habe. Ich war halt eine Jugendliche, ich war ein Teenie, ich hatte Gefühle, Hormone und alles. Und ich habe mich so, so schlecht gefühlt, allein schon für die Beziehungen, die ich eingegangen war, weil mir das da eben auch gesagt hat. Ein anderes Bild ist ja noch diese Rose, wo dann quasi jedes Mal so ein Blütenblatt weniger ist und so. Also es ist super, super krass, weil es eben so dieses Verständnis dahinter ist, eben dass Sexualität was ist, was du nur einmal hast und geben kannst und dass dein Wert letztendlich nur unverpackt was ist. Aber wir sind keine Puppe, die irgendwie im Regal steht. Das ist keine Original-Barbie, die jetzt irgendwie eine besondere Kollektion ist und die man verpackt im Schrank stehen lässt und dann einmal aufmacht zum Spielen. Wir sind Menschen und wir sind lebende Wesen und wir sind einfach wertvoll mit dem, dass wir es sind. Und nichts kann diesen Wert wegnehmen. Also keine sexuelle Interaktion, keine übergriffige Aktion. Nichts kann diesen Wert, den jeder mit sich rumträgt, wegnehmen. Egal wie viele verschiedene Partner man hatte, man ist trotzdem einfach unglaublich wertvoll. Und dieses Bild ist einfach super toxisch. Und es tut mir leid, dass du das schon in so jungen Jahren schon mitbekommen hast. Es ist einfach krass.
Ja, es ist auf jeden Fall. Also ich bin mir auch relativ sicher, dass meine Eltern gar nicht genau wussten, was die uns da erzählen, weil ich habe das irgendwie vor ein paar Wochen mal erzählt und da hat meine Mutter fast angefangen zu weinen, weil ihr das gar nicht bewusst gewesen ist, was da auch für ein toxisches Gottesbild vermittelt war. Also vor allem auch, dass Jesus das super persönlich nimmt und dass es sein Herz bricht, wenn man lüsterne Gedanken hat, weil Fremdgehen und das ist sowieso so eine Sache gewesen. Ich war ja mit Jesus verheiratet, bis dann ein Partner kommt, der mich dann heiratet und dann sozusagen Jesus ablöst. Das heißt, man würde Jesus persönlich fremdgehen, wenn man zum Beispiel schon lüsterne Gedanken hat oder irgendwie jemanden küsst oder sowas, weil es geht immer darum, dass jemandem das alles zusteht und dem nimmst du das weg, wenn du es mit einer anderen Person schon teilst.
So krass, aber ich meine, wenn man sich jetzt überlegt, so, aber Jesus hat diese Beziehung mit jedem, also Jesus ist quasi polyamor unterwegs, ist aber dann super eifersüchtig, wenn du nur lüsterne Gedanken an überhaupt jemanden hast. Es ist krass. Also ja, es ist einfach dieser totale mentale Struggle, es ist echt so eine krasse Kontrolle, auch einfach durch dieses, dass man da Gott so mit reinbringt und diese persönliche Gottesbeziehung so ein schlechtes Gewissen da macht. Also das ist heftig, wie früh das dann so eingebrannt wird, dass Jesus dein Ein und Alles sein soll und jeder Gedanke nur Jesus wehtut. Das ist ja psychologische, mir fehlt gerade das
Schwarze
Wort dafür.
Pädagogik. Also,
Schwarze
das ist ja auch
Pädagogik.
so dieser Satz von wegen, du machst mich so wütend oder jetzt bin ich total enttäuscht von dir oder sowas, was ja auch eine unglaublich gewaltvolle Sache ist, weil nein, ich bin nicht dafür verantwortlich, wenn es Jesus super persönlich nimmt, wenn ich einen Menschen lieb gewinne und mit ihm Zeit verbringen möchte und mit ihm körperlich nah sein möchte. Das ist dann vielleicht sein
Genau das.
Ego-Problem.
Ja, und man wird aber irgendwie so drauf, man wird damit so indoktriniert oder man wächst so damit auf, dass das das Normale ist, so zu denken, dass man es überhaupt nicht hinterfragt, wie gewaltvoll solche Aussagen sein können.
Ja, auf jeden Fall.
Hast du noch andere Geschichten? Also ich meine, das ist jetzt ja schon eine krasse Geschichte, das ist quasi schon auf dieser Kinderfreizeit. Wie ist es dann weitergegangen in deiner Jugendzeit mit dem Thema? So, was hast du mitgenommen und was wurde weiterhin kommuniziert?
Also ich war in der Schule immer eine Spätzünderin. Also ich, wenn wir zum Beispiel auf einer Klassenreise waren und abends, da wurden sich irgendwie über Jungs unterhalten oder über irgendwelche Erfahrungen, die man schon gemacht hatte. Und das war zu dem Zeitpunkt irgendwie sowas wie, ja, ich habe mein Händchen gehalten mit einem Jungen oder ich war im Kino. Ich konnte da nie mitreden. Und das lag halt auch daran, dass ich ein ganz anderes Bild davon hatte und weil ich halt auch generell eine absolute Spätzünderin war, weil ich auch irgendwie Angst vor dem ganzen Thema Beziehung und Sex hatte. Weil ich meine, es wird ja immer nur darüber gesprochen, dass Männer Bedürfnisse haben und dass die Sexualität für Männer ist. Weil ich meine, das waren doch auch die, die gefühlt jeden bespringen, der nicht bei drei auf dem Baum ist, wenn man dann doch mal ein tiefer ausgeschnittenes Top anhat oder einen etwas zu eng sitzenden Rock. Ich dachte halt echt, Männer sind, also sind absolut triebgesteuert, haben sich überhaupt nicht im Griff. Und Frauen müssen sie einfach nur beschützen, indem sie halt weite Kleidung tragen und sich möglichst nicht sexy kleiden. Und das hat mir richtig Angst gemacht, weil ich meine, es ging bei Sexualität immer nur um die Perspektive von Männern. Aber es hat eigentlich nie mal eine Frau gesagt, dass sie ein Problem mit Selbstbefriedigung hat oder sowas. Und deswegen, ich dachte ganz lange, Frauen haben gar keine eigene Sexualität. Ich dachte, das ist eine Sache, die für Männer ist. Und Frauen geben dafür halt ihren Körper her und halten das dann einfach nur aus.
Und da braucht man sich dann auch nicht wundern, warum es dann mit so einem Gedankengut dann zu sexueller Gewalt kommen kann, zu sexuellen Übergriffen. Einfach weil es wirklich, ja. Aber ich muss sagen, ich hatte ein ähnliches Mindset. Ich habe auch die Aussage gehört, Mädchen haben kein Problem mit Selbstbefriedigung. Das ist ein Problem, das Jungs haben. Was ja auch schon mal super toxisch ist, weil ich da gelernt habe, so dass meine Weiblichkeit oder dass ich vielleicht Lust hätte, dass es ein Problem ist, das ich als Frau eigentlich nicht mehr haben dürfte. Ja, aber dieses auch, dass Frauen dann nur ihren Körper quasi hinhalten. Ich weiß, das hatte ich auch ganz stark als einfach so als Aussagen verinnerlicht von dem, was es dann meine Rolle ist als Ehefrau, dass ich quasi herhalten muss für die Bedürfnisse meines Mannes, eben damit er nicht irgendwo anders hingeht oder leer ausgeht oder so. Und das ist einfach, ja, also ich meine, da kommt es dann auch schnell zu sexuellem Missbrauch in der Ehe, aber sowas passiert auch schnell außerhalb, egal wo, weil man ja nie gelernt hat, dass der eigene Körper auch selber Lust empfinden darf, sondern dass es nur was für die andere Person ist.
Genau, und dann gibt es ja noch diesen schönen Bibelvers. Ich weiß nicht mehr, wo er steht und wie er wörtlich heißt, aber da geht es darum, dass sich die Frau dem Mann nicht entziehen darf. Und für mich ist das ein Vers, der zum Missbrauch auffordert. Weil ich finde, dabei geht es nicht um Konsens, dabei geht es nicht darum, dass beide Spaß an etwas haben und sich gegenseitig bereichern, sondern das ist ein, ich darf über dich herfallen und du darfst nichts dagegen machen.
Ja, Und genau für solche Sachen wird der Bibelvers ja auch verwendet. Der wird verwendet, um Frauen gleich klein zu halten und den Frauen zu sagen, so, hey, das ist deine Aufgabe, du musst. Und dadurch wird Gewalt an Frauen auch von der Kanzel gefördert. So, letztendlich. Ist schon krass, wenn man sich das mal überlegt.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt ein ganzes System, was dahinter steckt. Bei mir ging es dann weiter. Ich hatte halt ganz lange keine Beziehung und auch kein Interesse an Männern. Und irgendwann, da bin ich 15 geworden. Und da auf einmal kam ein Typ aus der Gemeinde auf mich zu. Und ich kannte ihn irgendwie, weil der relativ bekannt in der Gemeinde war. War ziemlich gut vernetzt, hatte eine Familie da, ist da auch reingeboren in die Gemeinde. Und der hat sich plötzlich ganz dolle für mich interessiert, wo ich halt 15 geworden bin. Der war ein ganzes Stück älter als ich. Und irgendwie hatte er mir dann gesagt, dass er sich irgendwie in mich verliebt hat. Und dann haben wir angefangen, Zeit miteinander zu verbringen. Und während ich mir halt eine biblische Beziehung gewünscht habe, also eben mit einem Partner, mit dem ich zusammen Bibel lesen kann oder ja, was man halt so als Fundis zusammen macht, ne? Also wirklich viel ist das ja nicht. Einem wird ja sowieso empfohlen,
Zusammen beten.
ja genau, zusammen beten, zusammen Bibel lesen, zusammen in Predigten gehen, Lobpreis hören, Lobpreis machen, also all solche Sachen, das habe ich mir gewünscht. Hatte ich beim ganz schnell das Gefühl, beziehungsweise habe ich gemerkt, dass er irgendwie so zwei Seiten hatte. Einmal die Seite, die er halt in der Gemeinde gezeigt hat. Also er hatte auch einen sehr guten Ruf da und viele Leute kannten ihn, fanden ihn total super. Und dann die Seite, wie er zu mir war, wenn wir alleine waren. Also ich habe mich sowieso damit immer sehr unwohl gefühlt, wenn wir alleine waren, weil man hat ja auch die ganzen Tipps mitbekommen, die ganzen Purity-Culture-Sachen mit. Man sollte sowieso immer in einer größeren Gruppe unterwegs sein und niemals alleine zu Hause, weil sonst hat man ja gleich automatisch Sex, sobald man die Tür schließt und zu zweit ist. Das hatten wir nicht.
Ganz gefährlich.
Genau, also das hatten wir nicht. Aber er hat angefangen, mich an Stellen anzufassen, was ich nicht wollte. Also, und er war auch in anderen Punkten übergriffig mir gegenüber und hat Sachen mit mir gemacht, die ich nicht wollte. Und wenn ich dann aber gesagt habe, dass ich das nicht will, dann hat er mich als zickig dargestellt oder hat versucht, mich zu überreden, dass er so neugierig sei und dass er so gerne wissen würde, wie das ist und wie sich irgendwas anfühlt. Und ich habe das nicht gewollt. Ich habe mich damit super unwohl gefühlt.
Ich meine, klar, du hattest ja auch die ganze Indoktrination, dass sowas was ganz, ganz Schlechtes ist. Für dich war es ja nicht nur was, was du vielleicht, also ich meine, schon allein das wäre ein Grund zu sagen, nein, respektiere meine Grenzen, wenn du es einfach von deinem Körper nicht möchtest, einfach das Körperliche nicht möchtest oder das mit ihm nicht möchtest, das wäre ja schon ein Grund. Aber du hattest ja auch gleichzeitig noch diese ganze spirituelle Komponente, dass Gott das ja ganz schlecht findet und dass du dann auch ein ganz schlechter Christ bist, so. Da kommen einfach zwei Welten zusammen, dass du dich ganz, ganz unwohl damit fühlst.
Ja, ganz genau. Und ich habe mich echt immer gefragt, warum alle von ihm so ein wahnsinnig gutes Bild haben. Weil wenn er in einer Gruppe war mit anderen Leuten, dann dachte ich immer, wie kann dieser Mensch, der so einen Ruf hat, der so auftritt, der so bei anderen ankommt, wie kann der sich so verändern, sobald wir zu zweit sind oder sobald er irgendwie sich unbeobachtet fühlt? Und das hat einfach nicht in meinen Kopf reingepasst. Und dann gab es einfach auch so ein paar andere Situationen, wo ich einfach auch das Gefühl hatte, okay, ihm geht es gar nicht um mich als Mensch, sondern dieser Typ, der ist einfach nur hart übergriffig und braucht jemanden, der halt die Klappe hält, wenn bestimmte Sachen gemacht werden. Und ich habe das eine ganze Weile ausgehalten, weil ich in ihm ja auch versucht hatte, den Partner zu sehen, den Gott für mich wollte. Und ich meine, diese ganzen Bilder, die ich ja indoktriniert bekommen habe, von wegen, man ist ja dieses unbeschriebene Blatt, das war ich da ja irgendwie nicht mehr, weil ich habe mich ganz oft nach den Treffen irgendwie richtig schlecht gefühlt. Also ich habe darüber auch viel nachgedacht und habe auch manchmal richtig geweint nach solchen Treffen, weil ich mich auch immer gefragt habe, okay, warum fühlt sich das so schlimm für mich an? Weil wie gesagt, er hat mich ja auch immer so ein bisschen versucht zu manipulieren und zu überreden, dass ich halt bestimmte Dinge mit mir machen lasse, obwohl ich halt immer wieder sehr deutlich versucht habe zu zeigen, das möchte ich nicht und das geht mir zu weit. Und irgendwann habe ich das nicht mehr ausgehalten. Da ist er halt ein paar Wochen auf Reise gewesen. Und da hatten wir uns dann halt mal länger nicht gesehen und ich hatte halt das erste Mal eine längere Pause von ihm. Und ich habe gemerkt, wo er dann wieder in der Stadt war und wir uns wieder, oder er sich wieder treffen wollte, dass ich eine ganz starke Ablehnung gefühlt habe und dass ich mir dachte, ich will diesen Menschen nie wiedersehen. Weil ich mich einfach so benutzt gefühlt habe und weil ich gemerkt habe, das tut mir überhaupt nicht gut. Und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und mich getrennt und er meinte, er ist total schockiert, weil ich hätte ja nie was gesagt. Und dann hatten wir halt auch, oder er hatte dann mehr oder weniger ausgemacht, dass wir halt auch nicht darüber reden in der Gemeinde, was denn passiert sei.
Na super, also er behält die Oberhand in dem, welche Geschichte erzählt wird.
Richtig.
Also er behält die Oberhand über das Narrativ.
Richtig. Und ich glaube, ich war nur noch zwei, dreimal in der Gemeinde, aber ich habe gemerkt, ich kann da nicht mehr sein, weil ich meine, wir waren super bekannt, dadurch, dass er halt da aufgewachsen ist und in dieser Gemeinde so lange gewesen ist. Ihn kannte jeder. Und mir war klar, dass die Leute halt auf seiner Seite stehen werden, weil ich wahrscheinlich ja die Schuldige bin. Ich meine, ich hatte mich ja auch getrennt. Und das ist ja sowieso eine Sache, mit der wenig Leute klarkommen, wenn sich halt jemand trennt, weil da gibt es dann ja auch ganz viele, die da halt die Stimme erheben. Und für mich war dann klar, ich kann und ich werde da nicht bleiben. Und dann bin ich gegangen und ich habe Monate gebraucht, um das erstmal einzuordnen, was da überhaupt passiert war. Und ich habe auch ganz lange gebraucht, um überhaupt zu sagen, das, was der Typ gemacht hat, das war einfach richtig, richtig übergriffig. Und ich bin dann in eine Gemeinde gegangen, die noch konservativer war als die, wo ich schon vorher war. Und das ist eigentlich sogar die konservativste Gemeinde, die ich, glaube ich, jemals besucht habe, weil ich einfach gehofft hatte, dass da richtige Christen sind, die halt auch die Werte wirklich vertreten und leben, sodass mir sowas nie wieder passiert.
Du hast dir einfach einen Raum gewünscht, in dem du wirklich geschützt bist.
Ja, weil diesen Schutz hatte ich gefühlt danach nicht mehr, weil jemand, der so ein Ansehen hatte, der so einen Ruf hatte, dass der so ultra übergriffig ist, das hätte ich nie gedacht. Ich meine, ich war klein, ich war minderjährig. Ich meine, heute weiß ich, dass gerade dieses System und gerade dieses ganze Purity-Culture-System dazu führt, dass Opfer zum Schweigen gebracht werden und dass Täter geschützt werden. Das war mir damals nicht klar, weil niemand hat den Mund aufgemacht. Menschen, denen sowas angetan wurde, die sind halt auch meistens einfach verschwunden, von heute auf morgen. Weil ich meine, in der Regel wird einem nicht geglaubt oder einem wird dafür auch noch die Verantwortung zugeschrieben im Sinne von, was hast du getragen oder warum warst du überhaupt mit ihm alleine oder du hättest das doch wissen müssen, dass ein Mann Bedürfnisse hat oder was auch immer. Die finden einfach immer eine Möglichkeit, den Menschen, denen sowas angetan wurde, dafür die Schuld zu geben. Jedenfalls ging die Geschichte dann damit weiter, dass ich halt auf der Flucht war nach einem sicheren Raum, um erstmal runterzukommen und erstmal damit klarzukommen, was da passiert ist. Und er wurde Leiter.
Ohne Worte. Krass.
Das hat mich richtig getroffen, wo ich das erfahren habe, weil das wird ja auch immer so abgesegnet in der Gemeinde. Also da wird dann ja auch Gott gefragt, wie er dazu steht. Und das hat meinen Glauben auch nochmal ziemlich erschüttert, dass ich mir so dachte, okay, ein Mensch, der sowas mit anderen macht und der so übergriffig ist. Und der seine Sexualität null im Griff hat. Und zwar so schlimm, dass er anderen Menschen einfach über die Grenzen hinweg Dinge antut. Der wird Leiter und Gott findet das gut.
Das ist so krass. Also das ist so krank, dass sowas passieren kann. Aber klar, ich meine, es wird einfach nur totgeschwiegen, dadurch weiß es keiner. Aber es passt einfach nur in dieses, dass dieser Typ einfach zwei Gesichter hatte, in diese Heuchelei einfach total wieder weiter rein. Dieses Scheinheilige, das da total gefördert wird. Also es muss letztendlich. Das ist auch was, was man lernt, was wahrscheinlich dieser Typ an toxischen Dingen mitgenommen hat, was die Purity Culture angeht. Letztendlich muss nachher nur dein Gesicht nach außen stimmen. Letztendlich muss nur deine Performance stimmen. Letztendlich muss nur stimmen, wie du dich verhältst in diesen Freikirchenkreisen. Und was du dann im Privaten machst, das interessiert keinen. Und das zeigt einfach, wie toxisch das ist und wie gefährlich das ist. Und wie auch einfach Leute, denen man sonntags im Gottesdienst begegnet, oft zwei Gesichter haben können. Nicht alle, aber manche haben zwei Gesichter.
Ja.
Und ja, das ist unglaublich, dass solche Menschen dann in Leitungspositionen sind. Und ich meine, gerade auch dann mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen arbeiten. Gerade wenn da schon, ich meine, das war ja, du hast ja gesagt, er war volljährig und du warst jünger. Also das sind genau solche Strukturen, die dann halt eben nachher sehr schnell zu Missbrauch führen, eben weil es ja schon ein Machtgefälle gibt. Oder ich meine, nicht Missbrauch führen, es war ja Missbrauch da. Aber was ganz klassisch ist, und das ist unglaublich, dass solche Strukturen geschützt werden, aber das merkt man halt eben. Ich weiß nicht, ob du schon mal den. Das, was heißt, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast. Was man ja auch immer mal wieder hört, ist Purity Culture ist Rape Culture. Und da sieht man halt eben, warum das eben so gesagt wird, dass eben das Rape Culture ist, eben weil es Opfer zum Schweigen bringt, systematisch Leute klein hält und nicht das sagt. Vielleicht magst du einfach kurz was dazu sagen, der Kleine ist am
Ja,
Quacken.
also ich habe ja auch viele Vorträge und viele Bücher zu dem Thema gelesen oder mir angehört. Und was ich auch so krass daran finde, ist, das erste Mal oder generell erste sexuelle Erfahrungen werden ja oft beschrieben, dass man sich danach irgendwie wie ein anderer Mensch fühlt. Also zum Beispiel, dass man ja eine ungeprägte Münze ist und durch erste sexuelle Erfahrungen ist man plötzlich eine Münze. Oder das ist halt, also eine Münze mit einem Wappen drauf, was auch nie wieder weggeht, auch wenn du mit anderen Leuten sexuelle Erfahrungen sammelst oder dass du dich danach irgendwie schmutzig fühlst, minderwertig, dass du das Gefühl hast, dass irgendwas mit dir anders ist. Und das trifft ja auch auf Menschen zu, die von sowas eine posttraumatische Belastungsstörung haben. Weil ich meine, ich habe mich so wenig sicher in diesem Raum gefühlt, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt in eine andere Gemeinde und ich werde jetzt nochmal fundamentaler, um sicherer zu sein. Dabei ist dieses ganze System so toxisch, weil es einfach genau auf sowas ausgelegt ist, weil eigentlich hätte ich mir eine Struktur gewünscht von Leuten, die hinschauen und die vielleicht auch mal eins und eins zusammenzählen können. Oder der Sicherheit, dass ich mich als Überlebende von sexuellen Übergriffen traue, auf jemanden zuzugehen, zu sagen, hey, der Typ, der ist total übergriffig, da muss was gemacht werden. Aber gerade diese Strukturen, die decken ja Leute, die sowas machen und die sowas anderen antun.
Und was ja auch ganz oft dazu kommt, ist, dass Menschen nicht hören wollen, dass andere Menschen andere verletzen. Also dieses, man möchte nicht, das ist ja das meistens oder oft ist es so, dass Täter beliebte Menschen sind. Es sind beliebte Menschen, die haben ein gutes Image nach außen und niemand möchte das Bild, das man von einer Person hat, mit der man befreundet ist, ruiniert bekommen.
Ja.
Und das macht es eben noch mal ganz, ganz schwierig,
Ja.
über Übergriffe zu sprechen und ja, das aufzuklären. Da wird es ja ganz oft, was viel eher passiert, ist halt eben, dass man dann als Opfer gegaslightet wird oder halt eben noch mal viel mehr dafür verurteilt wird, dass man überhaupt was gesagt hat.
Und ich meine, es kostet so viel Kraft, überhaupt den Mund aufzumachen und sich selbst einzugestehen. Also das ist jetzt schon mal das Schwerste, dass man sich selber eingestehen kann, dass da etwas nicht okay war. Dass da irgendwas mit einem gemacht wurde, was man so nicht wollte. Weil ich meine, wenn man einen Menschen lieb hat, dann möchte man den doch auch glücklich machen. Und wenn der dann einfach weiß, welche Fäden er ziehen muss, um zu bekommen, was er möchte, das macht so unglaublich viel kaputt. Und ich bin
Man
einfach
fühlt sich
so
dann auch
wütend
so
und so
schlecht.
traurig darüber, was da alles passiert ist, weil ich hatte mir eigentlich immer damals gewünscht, dass ich eben die Enthaltsamkeit bis zur Ehe durchziehe. Ich habe zum Beispiel auch das Buch Ungeküsst und doch kein Frosch gelesen.
Ich auch.
Ja, wahnsinnig bescheuertes Buch. Es ist, ich glaube sogar
Hast du das zweite davon auch gelesen?
das mit der Prinzessin.
Ja, Frosch trifft Prinzessin.
Nee, das zum Glück nicht. Ich glaube, das kam erst, wo ich
Okay.
schon ein bisschen mehr Abstand zu dem Ganzen hatte. Aber Ungeküsst und doch kein Frosch, das war tatsächlich ein großes Ding in der neuen Gemeinde, in der ich dann war. Und das hat mich irgendwie immer so traurig und betroffen gemacht, weil da gab es diesen einen Vergleich drin, ne? Da hat ein Paar geheiratet. Also der Typ, der das Buch geschrieben hatte.
Das Bild musste ich gerade auch denken, ja.
Ja, mal gucken. Also wenn ich das weiter beschreibe. Aber jedenfalls, der Typ, der das ja geschrieben hatte, der hat ja gesagt, hier, man darf
Joshua
sich ja
Harris?
sowieso nur erst daten, wenn man im heiratsfähigen Alter ist. Und damit
Mhm.
man dann halt auch direkt heiraten kann, wenn man da doch ein bisschen mehr Druck merkt und man merkt, dass man halt mit dem anderen zusammen sein möchte. Also auch körperlich Intimität und Nähe weiter ausleben möchte. Und der hatte dieses Bild da auch mit drinne, dass da ein Paar heiraten möchte. Und auf einmal stehen ganz viele Leute aus dem Publikum auf und stellen sich halt bei ihm oder ihr an die Seite. Und dann stehen die zwei nicht mehr zu zweit vor dem Altar, sondern mit so einer ganzen Menschenkette. Und dann ist die eine Person halt total verwirrt und guckt den anderen an und sagt so, wer sind all diese Leute? Und dann wird so gesagt, naja, das sind halt Ex-Partner, die jetzt auch irgendwie in diese Ehe mit reingehören, weil du nimmst ja die Erfahrungen von damals mit und du hast ja auch ein Stück von deren Herzen und die haben ja auch was von dir und das verbindet euch dann ja auch für immer. Wo ich mir dachte, das, was mir passiert ist, das möchte ich eigentlich nicht mitnehmen, das gehört nicht in mein Leben rein. Weil ich das ja auch nicht so gewollt habe, was da mit mir gemacht wurde. Und trotzdem hat dieses Buch einen irgendwie immer daran erinnert, dass da mal was gewesen ist und dass das immer Raum haben wird, auch wenn man das nicht wollte.
Und deshalb habe ich mich auch so schlecht gefühlt für die Beziehungen, die ich hatte, die ja gescheitert sind, wo ich vielleicht auch nichts dafür konnte, wo ich vielleicht aber auch zu jung war oder sonst auch. Ich habe mich so schlecht gefühlt, dass ich in Anführungsstrichen so viele Freunde hatte. Einfach auch eben mit wegen diesem Bild. Und dieses Buch hat auch mit dazu geführt, dass ich glaube, in diesem Froschdrift Prinzessin geht es dann auch so darum, dass man eigentlich ja überhaupt diese Beziehungszeit nicht braucht, sondern es ist ja immer die Frage, Beziehung hat quasi, also wenn die Beziehung das Ziel zur Ehe hat, dann ist quasi die Zeit, wo man zusammen ist, kann man sich eigentlich direkt verloben, weil es geht ja einfach dann um die Frage, möchte man heiraten oder nicht. Und aber wenn man eine Beziehung hat und sich überhaupt nicht vorstellen könnte zu heiraten, warum ist man dann in einer Beziehung?
Ja, genau. Und das finde ich, das ist auch schon eine sehr schwierige Frage, weil ich finde, es ist wichtig, dass man eben den Raum und die Möglichkeit hat zu sagen, dass man eine Beziehung nicht mehr möchte, weil ich meine, Menschen verändern sich, Dinge verändern sich, eine Beziehung verändert sich. Und ich finde es völlig legitim, dass man auch manchmal nach 3, 4 Jahren sagt, okay, war eine wunderschöne Zeit mit dir, aber wir entwickeln uns gerade in völlig verschiedene Richtungen und wir beide brauchen was anderes. Also genauso finde ich es auch wiederum wunderschön, wenn es Menschen gibt, die eine langjährige Beziehung haben und sagen, hey, wir möchten daran festhalten, weil uns das hier so viel gibt, auch wenn wir anders sind. Aber ich finde es schön, dass es da eben den Spielraum gibt, dass Menschen heute entscheiden können, was sie wirklich wollen. Und dass sie sich halt auch aus solchen Beziehungen lösen können. Also meine Uroma zum Beispiel, die musste damals den nächstbesten Typen aus dem Dorf heiraten, weil sie schwanger war. Weil sie keine,
Ja, und
also
dieses dann heiraten müssen.
ja, also die hat einfach den nächstbesten heiraten müssen, weil die gesellschaftlich komplett geächtet worden wäre. Die hat ja auch nicht arbeiten dürfen, die ist sehr jung schwanger geworden. Und ich finde, das sollte so nicht sein. Also sie hatte eine sehr
Und wer
unglückliche
weiß, ob
Ehe.
es ein Übergriff war,
Ja.
dass sie von ihm schwanger geworden ist. Also, ob das wirklich einvernehmlich war oder sie halt sich nicht getraut hat, nein zu sagen, das weiß
Ja,
man ja
und
auch
dann macht
nicht.
ja auch keiner einen Unterschied. Also man sieht halt einfach nur Frau mit rundem Bauch und schwanger und da muss ein Mann her. Und ich finde, das sollte so einfach nicht mehr sein. Also wir sind im 21. Jahrhundert. Ich finde, da sollte man schon ein bisschen fortgeschrittener sein, die eben auch wissen, okay, die Ehe und Beziehungen, das muss alles nicht so sein, wie es halt da vermittelt wird mit diesem, man muss für immer zusammenbleiben. Überhaupt, das war auch, glaube ich,
Ja.
eine der Sachen, über die ich mir dann sehr viel und oft den Kopf zerbrochen habe, mit diesem ganzen Thema Purity Culture, um dann nochmal den Bogen zurückzuschlagen. Wie es denn sein kann, dass Leute, die so krass aufwachsen, wie das, was ich halt eingetrichtert bekommen habe, mit dem Thema, man ist unrein, wenn man sexuelle Gedanken hat und der eigene Körper muss abgelehnt werden und Sexualität gehört nicht zu mir und zu Frauen ja schon mal gar nicht und Männer sind ja alle triebgesteuert und wie gesagt, bespringen alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und dann heiratet man und durch diesen Akt der Hochzeit soll das alles von einem abfallen und man soll auf einmal die erfüllendste und schönste Sexualität haben und das erste Mal soll sich wie ein Feuerwerk anfühlen und das soll alles gesegnet werden, weil man sich aufgehoben hat. Das hat nicht mehr in meinen Kopf reingepasst.
Ja, es geht ja auch nachher nicht auf. Also nur mit dem, dass man jetzt auf einmal in der Kirche war und der Pastor da einen Segen gesprochen hat und man sich die Ringe ausgetauscht und geküsst hat, dadurch ändert sich gar nichts. Also ich habe ja geheiratet und ich habe mich daran gehalten, so gut es ging. Also wir hatten keinen penetrativen Sex. Aber für mich hat sich das so komisch angefühlt. Jetzt auf einmal dürfen wir. Das war super, super komisch. Und ich habe mich überhaupt nicht damit wohlgefühlt, eben weil ich mich mit meiner Sexualität nicht wohlgefühlt habe, eben weil es jahrelang einfach als was Negatives und was Sündiges gepredigt wurde. Und ja, also dieses, aber ich habe das jetzt auch, also das ist ja was, was man ganz oft hört. Dieses erste Nacht, Hochzeitsnacht wird in den Himmel gepriesen, aber letztendlich, also ich meine, manchmal, manche Freikirchen haben da auch schon inzwischen umgedacht und haben sagen so, okay, macht euch da keinen Druck. Ich glaube, das haben wir tatsächlich auch zu hören bekommen. Macht euch keinen Druck, was die Hochzeitsnacht angeht. Lasst euch Zeit, euch da gegenseitig kennenzulernen und so weiter und so fort. Also da gibt es auch positive Ansätze, aber oft wird es auch so, dass es quasi glorifiziert wird, dass es sich aufheben und dann nachher funktioniert dann alles und das ist dann so ein Automatismus von Segen, was eben auch nicht stimmt. Aber ich muss sagen, auch was dieses Buch bei mir geprägt hatte, war auch so ein krasses Dings, dass ich jetzt in einer Beziehung direkt wissen muss, ob das was Langfristiges ist oder nicht. Und ich fand das total schön, was du gesagt hast mit diesen Beziehungen. Man lernt sich kennen und vielleicht hat eine schöne Zeit zusammen und merkt dann nur, man geht jetzt doch unterschiedliche Wege. Und ich muss sagen, ich habe nämlich das dann auch, als ich habe mich ja dann getrennt und ge bin inzwischen geschieden. Und was ich dann eben im Dating ganz stark hatte, ist dieses, ich hatte einen immensen Druck, dass ich jetzt direkt wissen muss, so wird es was mit uns oder nicht? Also sind wir jetzt in einer festen Beziehung für die nächsten paar Jahre oder nicht? Ich hatte da super den Druck, einfach weil das so, so stark angelegt war, dass man das direkt wissen muss, ob es was Ernstes ist oder nicht. Und ich meine, klar, ich habe auch Kinder schon und deshalb war es für mich auch weniger so, dass ich jetzt irgendwie sowas Lockeres so gesucht habe. Aber wie dieser Druck war und der hat, also dieser Druck hat auch viel voll dazu geführt, dass ich viel, viel, viel zu jung, viel zu schnell geheiratet habe. Wir haben uns kaum gekannt. Wir hatten eine Fernbeziehung, haben uns eben immer an diese ganzen Regeln gehalten, dass man sich bloß nicht zu viel vorher sehen soll, lieber nur in der Gemeinde sehen soll. Das hat dazu geführt, dass wir uns erst kennengelernt haben, als wir zusammen gewohnt haben, nachdem wir geheiratet haben. Das heißt, ich war schon verheiratet und habe dann erst diesen Menschen kennengelernt. Und ich habe gedacht, okay, ja, das wird dann einfach funktionieren. So, irgendeinen Partner braucht man halt und dann arbeitet man an der Beziehung und dann wird es was. Ist in unserem Fall nichts geworden. Und ich hätte mir gewünscht, nicht den Druck gehabt zu haben, diesen Menschen heiraten zu müssen, sondern einfach unabhängig erstmal zusammen leben zu können und zu merken, ob das wirklich passt oder nicht.
Ja, und das denke ich mir halt mittlerweile auch. Also, ich bin nicht so der Mensch für was Lockeres oder irgendwas Offenes, weil aufgrund meiner Erfahrungen brauche ich halt auch einfach eine gewisse Sicherheit. Und die kriege ich halt
Tito.
meistens erst durch viel Vertrauen und gemeinsame Erlebnisse und eben auch merken, dass meine Grenzen wichtig sind und dass sie ernst genommen und respektiert werden. Und ich habe auch schon das ein oder andere Mal mit einem Partner zusammen gewohnt und ich kann wirklich sagen, es ist ein Riesenunterschied, ob man eine Fernbeziehung hat oder ob man zusammen wohnt, weil manchmal ist es halt so, dass eine Fernbeziehung super funktioniert und dann wohnt man aber zusammen und hat halt zusammen einen Alltag, was halt nicht Wochenende ist, dass man Freitag bis Sonntag zusammen hat, sondern wo man auf einmal auch so Themen hat wie, kannst du jetzt endlich mal den Abwasch machen oder warum hast du nichts eingekauft oder sowas oder warum mache ich immer nur hier alles? Das ist halt ein riesengroßer Unterschied und ich finde, da kann sehr, sehr viel schief laufen. Und ich finde es deswegen sehr wichtig, dass man das auch für sich vorher schon mal gucken kann, ob das überhaupt funktioniert, also ob man eine ähnliche Vorstellung von Sauberkeit hat oder ob man damit klarkommt, wie der andere seine Wäsche macht oder andere Dinge, die einem vielleicht auch vorher noch gar nicht aufgefallen sind, weil ich finde, Zusammenziehen ist echt nochmal ein eigenes Kapitel für sich. Es kann wunderschön sein, es kann aber auch sehr herausfordernd sein, wenn man einfach nochmal den anderen auf eine ganz eigene Art und Weise kennenlernt. Und
Es
es.
sind nochmal auf einem ganz anderen Level Kompromisse, die man treffen muss.
Genau. Oder auch
So.
ganz andere Streitthemen, die man vielleicht vorher gar nicht hatte, weil jeder halt seinen Haushalt hatte und einem vielleicht auch gar nicht aufgefallen ist, wer von beiden mehr im Haushalt macht oder wer mehr Care-Arbeit macht, wenn man zum Beispiel Kinder oder Haustiere hat oder so. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Also für mich wäre es auch irgendwann nicht mehr in Frage gekommen, erst zu heiraten und dann zusammenzuziehen, weil ich relativ schnell gemerkt habe, okay, damit kann man halt richtig auf die Fresse fallen. Im schlimmsten Fall hast du halt jemanden, wo du
Oh
denkst,
ja.
okay, den heirate ich, weil irgendwie klappt alles andere ganz gut. Und dann bist du aber verheiratet und merkst, okay, die Sexualität ist nicht das, was du dir darunter vorgestellt hast. Oder ihr seid im Haushalt einfach so grundverschieden, dass man einfach merkt, wir kommen da nicht auf einen Nenner.
Oder dann in der Kindererziehung.
Ja, das sowieso. Ich glaube, das ist auch nochmal, ich glaube, das ist viel krasser als einen gemeinsamen Haushalt zu führen, wenn man halt über das Thema Kindererziehung sich Gedanken macht. Also ich habe noch keine Kinder, aber was ich so von Freunden oder aus dem Umfeld mitbekomme, das ist, glaube ich, echt nochmal ein Abenteuer für sich.
Oh ja, und es ist auch nochmal eine ganz andere Belastungsprobe. Und das Blöde ist, dass dann halt einfach nochmal viel mehr Menschen involviert sind, wenn es dann zu einer Trennung kommt.
Ja, das stimmt.
Und dann ist es so, dass es man kann sich auch nicht einfach trennen, weil man hat gemeinsame Kinder und muss dann irgendwie schauen, wie man jetzt Lösungen findet, wer wie viel die Kinder hat, wie viel man die Kinder sieht. Und es ist dann nochmal ein viel, viel größeres Streitthema, an das man potenziell
Das
hat.
stimmt. Das war ja auch einer der Gründe, weswegen man enthaltsam bis zur Ehe leben sollte, weil ja auch Sexualität Kinder entstehen können.
Ja, wenn man nicht aufgeklärt ist.
Ja.
Also ich meine, klar, es ist tatsächlich so. Es kann immer mal passieren, dass was in der Verhütung schief läuft und dass man schwanger wird. Es gibt kein Verhütungsmittel, ist sicher. Von dem her, da ist schon ein Stück weit was dran, aber das Problem ist auch, dass Abtreibung sowas von dämonisiert wird, dass es so gar keine Option ist. Und ich muss sagen, es sollte einfach eine Option sein, einfach weil ein Kind so, so, so viel verändert im Leben, weil man als Frau es den eigenen Körper betrifft und man selber wissen muss, ob man die Ressourcen hat oder nicht. Es ist von Anfang an noch nicht ein Mensch. Es ist ein abhängig, sehr, 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 sehr vom Körper der Frau abhängiges Wesen. Und aber die Frau sollte da wirklich entscheiden dürfen, ob sie diese Abhängigkeit möchte oder nicht. Also ja, aber das ist nochmal ein anderes
Ja,
Thema.
das stimmt.
Aber es zeigt auch, wie sehr alle oder vor allem die Religionen und die Verantwortlichen, die auf der Bühne stehen, wie sehr über den Körper der Frau bestimmt wird. Also da ist das Thema Schwangerschaftsabbruch auf jeden Fall. Das merkt man ja, das ist ein ganz großes Thema. Aber es ist letztendlich auch wieder nur auf das zurückzuführen, dass eben der Körper der Frau kontrolliert wird.
Das stimmt. Ich finde das auch sowieso so ein Unding, dass ja gesagt wird, naja, bei Frauen ist das Thema Jungfräulichkeit ja auch so wichtig, weil das kann man ja überprüfen. Ich mir so denke, einen Scheiß kannst du, weil das ist auch nochmal eine Sache, wo ich mir gewünscht hätte, dass das viel früher kommuniziert wird. Und zwar, dass nicht jede Frau beim ersten Mal blutet. Und dass das erste Mal auch nicht wehtun muss.
Ich glaube, da läuft auch teilweise was schief, wenn man blutet, oder nicht?
Also es.
Ich kenne mich da jetzt zu wenig aus. Hau
Also
raus.
das Thema Jungfernhäutchen, also es gibt halt manche, die haben eins oder also da gibt es auch eine unglaubliche Bandbreite, wie die aussehen und wie die aufgebaut sind, aber das Ding ist, erstens hat nicht jeder eins, zweitens, das kann halt auch beim Sport reißen oder durch andere Sachen, die passieren. Ja,
Tampon.
zum Beispiel, also Tampon oder wenn man sich mal selbst befriedigt oder sowas. Also da gibt es halt wirklich viele Arten, wie es eben sein kann, dass man sowas entweder erst gar nicht hatte, das irgendwie schon vorher weg ist, also das dann auch noch vorauszusetzen, dass eine Frau beim ersten Mal zu bluten hat, ich finde, das ist sowas von mittelalterlich. Und das ist ja in manchen Kulturkreisen nochmal viel schlimmer. Also da werden ja auch Frauen wie so ein Umtauschartikel zurückgegeben, wenn sie eben nicht in der Hochzeitsnacht geblutet haben. Und es gibt Menschen, die werden dafür hingerichtet, weil man dann ihnen sagt, ja, dann hattest du schon Sex oder sowas. Und das macht mich so unglaublich traurig und wütend, weil es gibt so viele Mythen, die darüber existieren. Also ich würde zum Beispiel auch nicht sagen, dass man irgendwie. Dass es so ein riesengroßer Unterschied ist. Also ich kenne sogar viele Leute, die mir schreiben, die sagen, naja, das erste Mal war halt, ja, es war halt irgendwie sehr ernüchternd, weil es wurde so in den Himmel gepriesen und es wurde so unglaublich glorifiziert und als was super Tolles dargestellt. Und dann hat man sexuelle oder macht man sexuelle Erfahrungen und denkt sich so, ah, das ist Sex? Okay, ja, hat ganz schöne Seiten, aber okay, das ist doch einfach nur Sex, es ist einfach nur eine Aktivität.
Es ist nicht wert, wegen Sex heiraten zu sollen. Also für mich macht das nicht. Also
Ja, und auch vor allem, auf
ist
was für
nicht
ein
krass genug.
Podest das gehoben wird. Also ich glaube, ich kenne in all den Kreisen, in denen ich mich schon bewegt habe, mit allen möglichen Interessen oder Hobbys oder wo Menschen zusammentreffen, ich glaube, nirgendwo hatte Sex so einen unglaublichen Stellenwert wie da, wo es am meisten verteufelt wurde. In der Kirche, also in der Freikirche vor allem. Ich glaube, sonst macht sich niemand darüber so viele Gedanken und hat darüber so viele Theorien und Vergleiche. Also das kann doch eigentlich echt nicht sein, weil es ist ja auch dieses, man kämpft ja die ganze Zeit gegen sich selber. Und ich habe mich auch immer gefragt, wie kann es sein, dass ein Gott, der Menschen als sexuelle Wesen schafft, dass der von uns dann verlangt, dass wir so einen Kampf mit uns aufnehmen.
Ja,
Und
das also was, das wäre ja voll der Assi. Also das wäre ja richtig mies von einem Gott zu sagen, okay, ich schaff dich mit deiner Sexualität, aber du darfst sie nicht verwenden.
genau. Oder du hebst sie für deinen Partner auf, aber nur wenn du Glück hast, weil er hat nicht für jeden Menschen einen Partner vorgesehen. Das ist ja auch nochmal so ein Thema für sich, weil wir hatten in der Gemeinde tatsächlich ein paar Langzeitsingles und das Spannende war, also ich war in einer Gemeinde, wo die Leute unglaublich jung geheiratet haben. Also teilweise gab es welche, die sich mit 17 verlobt haben und dann direkt mit 18 zum Standesamt sind. Also wirklich ultra jung geheiratet haben. Und also ja, ich stehe dazu ein bisschen skeptisch, weil wenn ich halt so an die Entscheidungen zurückdenke, die ich so mit Anfang 20 getroffen habe, das waren jetzt nicht unbedingt die besten. Und dann gleich so eine verbindliche Entscheidung fürs Leben zu treffen. Also ich freue mich natürlich für die Menschen, die einfach schon in so einem jungen Alter die Liebe fürs Leben gefunden haben und für die das das Richtige ist. Also das möchte ich auf gar keinen Fall alles verurteilen und Ja, ich sehe halt einfach nur sehr kritisch, wenn es halt einfach so eine kollektive Bewegung ist, die das halt macht, weil ich halt durchaus auch hin und wieder mitbekommen habe, dass es Probleme in manchen Beziehungen gab. Also, dass manche dann doch sich ziemlich dolle noch verändert haben oder dass
Ja,
man.
ich meine, ich habe ja selber sehr, sehr jung geheiratet. Ich war nicht 18, aber ich war 21 und ich habe diese, also ich war damals noch so unfrei und ich habe das viel mehr gemacht, um mich an diese ganzen Vorschriften zu halten und vorbildlich unterwegs zu sein. Ja, und aber man hat ja auch die höchsten Scheidungsquoten eben da, wo junge Ehen geschlossen werden. Also es ist statistisch auch so, dass das oft nicht hält. Also da muss man sich auch nicht schlecht fühlen, wenn es nicht
Nee,
hält, weil
überhaupt
es ist
nicht.
einfach nur ein Stück weit auch ein bisschen vorprogrammierbar. Aber es ist was, was man nicht weiß und was man nicht lernt, weil man in der Gemeinde nur die Leute sieht, bei denen es geklappt hat, weil alle anderen nicht mehr kommen.
Ja, richtig.
Aus
Und ich
Gründen.
sehe es auch überhaupt nicht so, dass man sich schlecht fühlen muss, wenn eine Beziehung nicht klappt. Ich meine, ich habe auch schon die eine oder andere Beziehung, die wunderschöne Zeiten hatte, aber wo es dann eben auch so war, dass man irgendwann erkannt hat, okay, so geht's nicht weiter und das ist völlig in Ordnung. Also, das ist auch nochmal eine Sache, die ich ganz dolle für mich gelernt habe, dass es eben nicht für mich diese eine Liebe fürs Leben gibt, die ja so oft in meiner Freikirche propagiert wurde und wo es auch eben so wichtig war zu sagen, hebt euch für diesen einen auf, sondern dass es vielleicht so ist, dass man für bestimmte Lebensabschnitte eine Person hat, die da sehr gut an die eigene Seite passt. Also so ist das zumindest für mich. Wer weiß, vielleicht lerne ich irgendwann jemanden kennen, wo ich sage, mit dem möchte ich jetzt alt werden und ich möchte nur noch diesen Menschen an meiner Seite haben. Aber ich finde, diese
Ich träume
Einstellung
da
nimmt
schon
viel
davon.
mehr Druck raus, wenn man sich
Ja.
das einfach bewusst macht und sagt, hey, es ist in Ordnung, wenn das wechselt und wenn sich Interessen ändern und wenn man dann auch eben sagt, okay, ich lasse den anderen gehen, weil wir eine schöne Zeit hatten, aber es in Ordnung ist, wenn wir beide alleine weitergehen.
Ja. Ich muss sagen, ich bin da schon noch so eine, keine Ahnung, ich habe die. Ich habe da schon noch eine
Ist ja auch
Märchenvorstellung.
völlig in Ordnung.
Ich
Das darf ja
möchte
auch jeder Mensch
zusammen
für sich
alt
sehen.
werden und so und dass man zusammen durch dick und dünn kämpft. Ich glaube, es kann auch was Schönes sein, aber ich finde eben, es darf beides sein. Und das finde ich dann eben das Schöne, dass man da eine Freiheit hat und dass man eben aber auch grundsätzlich eine Freiheit hat zu sagen, okay, wenn jetzt gerade das nicht mehr passt, dann muss ich es nicht auf Biegen und Brechen erzwingen, wenn es mir in der Situation nicht gut geht. Ich darf gehen.
Ganz
Und das ist
genau.
okay.
Also, was ich auch heftig fand, war, dass es in der einen Freikirche, in der ich war, da wurde sogar schon verbreitet, dass die Verlobung selber, die ja auch meistens sehr, also wo ordentlich Druck gemacht wurde, wenn man zum Beispiel knapp ein Jahr zusammen war, weil man sich dann endlich verloben würde, weil das gehört sich ja so, weil ich meine, man hat sich ja schon ein Jahr kennengelernt, jetzt müssen ja auch mal Nägel mit Köpfen gemacht werden, eine Familie gegründet werden. Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, und dann gab es da halt auch schon einige, die gesagt haben, dass eine Verlobung schon das Versprechen für die Ehe ist und dass eine Verlobung schon nicht aufgelöst werden darf, weil man sich vor Gott schon gesagt hat, das ist der Schritt, den ich mal gehen werde. Und das fand ich richtig heftig, weil ich finde, also da finde ich auch eine liberalere Ansicht ein bisschen schöner, die eben sagt, dass eine Verlobungszeit ja auch die Zeit ist, wo man so ein bisschen guckt, passt das? Also, weil ich meine, da macht man ja Planungen wie zum Beispiel Familienplanung oder wo wollen wir danach hinziehen? Man sucht sich eine Wohnung, man plant die Hochzeit und ich meine, da kann es ja auch schon sein, dass bestimmte Dinge auffallen, wo man dann merkt, oh, okay, wenn das so ist und wenn du vielleicht, was weiß ich, 1000 Kilometer weit wegziehen möchtest, aber ich sage, ich möchte hier bei meiner Familie bleiben und bei meinem Job. Da merkt man ja vielleicht auch schon so ein bisschen, dass es in verschiedene Richtungen geht. Und da finde
Ich
ich.
finde, Verlobungszeit sollte viel mehr geframed werden als, okay, wir sind jetzt wirklich in der kritischen Prüfung drin. Aber nicht so, okay, es ist jetzt ein Versprechen und das werden wir tun. Ich weiß, ich war verlobt, ich weiß, wir hatten Zweifel. Und ich denke mir, hätte ich es nur. Ich war viel zu beschämt, um die Verlobung wieder aufzulösen. Wir waren kurz davor, aber ich habe es mich nicht getraut, letztendlich. Und ich denke mir nur, hätte ich mich das einfach nur getraut, aber das hat sich alles so fest angefühlt. Und ich habe gedacht, boah, jetzt enttäusche ich ja alle anderen Menschen, wenn ich das dann doch nicht mache, zu heiraten.
Oh, wie
Ja.
schlimm. Das tut mir leid zu hören.
Danke.
Weil das ist echt nicht cool. Da stelle ich mir ziemlich vor, dass man sich auch irgendwie gefangen fühlt. So als würde man irgendwie feststecken in den Erwartungen um sich herum und es würde gar nicht mehr um einen selber gehen. Und das, was man möchte. Weil man macht das ja so. Und wie steht man denn da, wenn man schon mal die Verlobte von gewesen ist? Dann ist man ja irgendwie eine Frau zweiter Ware. Oder wie sagt man das? Zweiter Wahl? Zweiter Ware? Es war halt so eine Frau zweiter Klasse auf jeden
B-Ware
Fall.
oder zweiter Wahl oder zweite Klasse, ja.
Und das möchte ja keiner,
Ja.
weil einem wurde ja oft genug gesagt, dass nur neu und unverbraucht das ist, was die Menschen wollen.
Und ich habe mich ja schlecht genug schon gefühlt für die ganzen Beziehungen, die ich vorher hatte, die nicht geklappt haben. Also ich hatte dann auch Angst, dass ich so gelabelt werde als eine, die halt so sprunghaft ist, die immer mal wieder jemanden anderen hat.
Ja.
Das ist ja auch so ein Stigma. Man ist als Frau sehr stigmatisiert.
Man kann es doch eh nicht
Also
richtig
auch,
machen.
ja, aber dieses auch schon häufige Partner ist so quasi fast schon wie die Hure am Jakobsbrunnen. Wo es der fünfte Mann war und sie nicht verheiratet war. Ja.
Die wird schon gewusst haben, warum.
Bestimmt. Und vor allem dieses auch, dass der Name schon so geprägt ist, die Hure am Jakobsbrunnen. Das war ja vielleicht gar keine Hure, es war halt jetzt einfach ihre fünfte Beziehung.
Und ich meine, in einem bestimmten Alter ist es doch auch irgendwie utopisch, dass man bis dahin Single geblieben ist und noch nie eine Beziehung hat. Also ich meine, es gibt natürlich auch Menschen, die von sich aus sagen, dass sie halt keine Beziehung möchten oder die aromantisch oder so sind. Aber ich würde sagen, der größte Teil der Bevölkerung hatte einfach schon, was weiß ich, mit Mitte 20 eine Beziehung. Und dann irgendwie
Ja.
sowas vorauszusetzen, zu sagen, man ist dann unrein oder sowas, ich finde, das ist einfach eine unverschämte Abwertung. Ich finde, Liebe ist
Ja.
eigentlich was Großartiges und sollte halt auch so gefeiert und zelebriert werden. Also, ich meine, bei der Geschichte, die ich durchgemacht habe, durfte ich danach halt auch erleben, wie eine Paarbeziehung oder so eine romantische Beziehung, wie das halt auch unglaublich heilsam sein kann. Wie man auch wirklich merkt, wie Wunden verheilen und wie man sich richtig gut tun kann und wie man lernen darf, neu zu vertrauen und dass nicht alle Menschen so sind wie der Typ, den ich damals kennengelernt hatte.
Das ist auch total schön. Also ich freue mich, dass du so eine Erfahrung gemacht hast und muss sagen, ja, sowas tut gut. Und ich muss sagen, für mich war Sexualität ganz lange so mit Schmerz verbunden. Ich weiß nicht, ob da auch einfach nur ein Stück weit Vaginismus durch diese ganze Prägung mit reingekommen ist. Ich fand das sehr spannend, wie Deborah Feldmann in ihrem Buch Unorthodox die Sachen so berichtet hat über ihre Sexualität. Weil ich habe da auf einmal gemerkt, so scheiße, so geht's mir ja auch. Ja.
Nein.
Also zumindest, also nicht so ganz so krass, wie sie das gesagt hat, dass sie das wirklich quasi üben musste, aber ich hatte ganz oft Schmerzen und es hat einfach keinen Spaß gemacht. Und für mich war das dann schön, als ich mich getrennt hatte, in einer anderen Beziehung oder in anderen Konstellationen, das dann einfach Sexualität als was Schönes zu erleben, das nicht so mit Schmerz verbunden war.
Das ist mega schön. Das würde ich echt jeder Person wünschen, die blöde Erfahrungen gemacht hat, weil Sexualität oder Sex sollte niemals wehtun. Also außer man steht auf BDSM und es ist einvernehmlich, dass es wehtut, aber viele Dinge sollten nicht wehtun.
Und wenn was wehtut, dann sollte man sich Hilfe
Ja.
suchen. Also, dann ist irgendwas falsch. Und ja, vielleicht kann Gleitgel manchmal helfen, aber vielleicht auch nicht unbedingt. Aber es sollte nicht wehtun. Genau. Nehmt euch das mit von heute. Es sollte nicht wehtun. Wenn was wehtut, läuft was nicht richtig. Und ich finde, da sollte auch ein Partner drauf, also beide drauf achten. Oder ja, aber ich weiß nicht. Ich finde halt eben dieses. Dadurch, dass man so geprägt wurde, dass der Frauenkörper herhalten soll, dachte ich, okay, ich muss das einfach jetzt über mich ergehen lassen.
Ja, und vor allem, dass der Typ halt der ist, der die Bedürfnisse und die Befriedigung braucht und dass es ja gar nicht darum geht, was man selber davon haben möchte. Das war ja auch so ein bisschen der Grund, warum Selbstbefriedigung bei mir in der Freikirche verboten war, weil das etwas ist, wo man sich nur um sich selber dreht und Sexualität soll doch immer etwas sein, wo man dem anderen etwas gibt. Also in der Regel, wo man dem Mann Lust und Befriedigung gibt. Aber dass die Frau ja auch Interesse und Bedürfnisse hat, das wurde irgendwie kaum thematisiert.
Ich muss sagen, ich finde es so gut, dass es inzwischen von Veronika Schmidt da ein paar Bücher dazu gibt. Die da eben ganz, also die ist Sexualtherapeutin, die macht Aufklärungsarbeit und die Bücher werden vom SCM Verlag publiziert und es kommt teilweise so ein bisschen an. Also es ist zum Glück jetzt, zumindest gibt es schon mal diese Bücher, wo man schon mal anfangen kann, umzudenken. Aber ich finde, es ist so vieles so krass toxisch, was sich da über die Jahre angestaut hat an Theologien. Ja, und es letztendlich, um jetzt wieder zu dem zu kommen, wo wir angefangen haben, letztendlich ein Setting kreiert, ein Setting schafft, in dem eben sexuelle Übergriffe passieren, ganz einfach passieren und gedeckt werden durch das ganze Miteinander und aber auch durch das Mindset, das man mitgenommen hat. Eben wenn man dieses mitgenommen hat als Frau, okay, ich muss jemand anderem zur Verfügung stehen oder okay, ich bin vielleicht selbst schuld, weil ich habe mich vielleicht zu lüstern gekleidet. Das ist ein Mindset, das einfach nur prägt, dass Übergriffe passieren und dass Übergriffe nicht angesprochen werden und dass man sich letztendlich als Opfer super dafür schuldig fühlt. Genau, wie würdest du deine Erfahrung mit Purity Culture zusammenfassen? Also, was wäre deine Rechnung am Ende des Tages? Hat es dir geholfen oder nicht? Und wo hat es vielleicht Vorteile gehabt und in welchen Bereichen hat es einen großen Schaden angerichtet? Oder was war vielleicht so für dich vielleicht sogar das Schlimmste an der Purity Culture, was es dir genommen hat?
Oh, das sind viele Fragen auf einmal. Also ich würde im Großen und Ganzen sagen, ich finde die Purity Culture furchtbar, weil sie einem nie beigebracht hat, ein normales Verhältnis zu seinem Körper und sich und seiner Sexualität zu haben. Und weil es ein sehr weiter Weg war, da rauszukommen. Ich finde das ganze System ziemlich fragwürdig, weil es Menschen dazu bringt, fragwürdige, überstürzte Entscheidungen in jungen Jahren zu treffen. Und weil ich glaube, es hat halt einfach keinen höheren Nutzen. Also ich finde, jeder Mensch sollte für sich entscheiden dürfen, ob und wie und wann er seine Sexualität einvernehmlich mit anderen oder mit sich selber ausübt und auslebt. Aber ich mag nicht dieses, jemand stellt sich da vorne hin und sagt, das und das ist schlecht und das darf man und das darf man nicht. Und am besten ist das dann auch noch ein bekannter Gemeindepastor, der selber seit Jahren seine Frau betrügt mit einer anderen Frau. Gab es ja auch so einen Fall.
Ja, wir sagen hier Song.
Und ich denke mir einfach, dieses System, das macht so viel kaputt und das muss dringend überarbeitet werden, weil ich würde mir viel mehr wünschen, dass gerade junge Leute eher ein gesundes Verhältnis zu sich und ihrem Körper und ihrer Sexualität entwickeln, statt diesem völligen Abschotten und Abspalten ihrer Sexualität von sich selber. Und dass halt auch viel offener darüber gesprochen wird, was genau da gemacht wird, weil das ist auch so eine Sache. Es wurde immer wieder über Sexualität an sich gesprochen, aber nie, was genau passiert da und wie sieht das aus und was macht man und wie geht das richtig und wie funktioniert da was? Das wurde eigentlich nie wirklich besprochen. Und im schlimmsten Fall ist es dann halt auch so, dass man vielleicht ja, sich dann Beispiele wie Pornos nimmt und dann versucht da ein bisschen sich was abzugucken, die ja meistens ziemlich realitätsfern sind, weil man einfach wissen möchte, okay, wie sieht das denn aus und wie geht das denn richtig? Da kenne ich leider auch ein paar sehr traurige Beispiele, die so nach hinten losgegangen sind.
Ja, erzähl gern.
Ja, so einfach, also jetzt kein persönliches, sondern von ein paar Leuten, die mir halt auch mal geschrieben haben oder mit denen ich irgendwie im Austausch stand, dass die halt sich auf ihre Hochzeitsnacht irgendwie vorbereiten wollten. Und natürlich ist man neugierig und möchte wissen, was da passiert. Oder man hat vielleicht sogar hier und da vielleicht schon mal irgendwie ein Schmuddelfilmchen geguckt. Und dann möchte man natürlich auch irgendwie was Schönes machen oder man will es halt irgendwie gut machen und dann versucht man halt irgendwie, sagen wir mal, die Stellungen, die halt in Pornos gemacht werden. Das sind ja häufig welche, die halt einfach bestimmte Dinge mehr zur Geltung kommen lassen sollen oder wo es halt darum geht, dass man besonders gute Aufnahmen machen kann oder dass die Beleuchtung stimmt oder sowas. Aber wirklich schöne Stellungen, in denen es auch beiden Spaß macht, die werden ja selten abgebildet. Also viele Pornodarsteller sagen ja eben auch, wenn sie interviewt werden, dass die Stellungen, die sie halt in den Videos machen, dass sie die eigentlich nie im Privaten machen, wenn sie halt mit ihrem Partner oder irgendwie ohne Kamera oder ohne Aufnahme Sex haben, dass sie die dann überhaupt nicht annehmen, oder dass sie dann ganz andere Sachen machen, die vielleicht auch viel klassischer sind, weil das einfach überhaupt nicht realitätsnah ist. Und wie soll man denn sowas gesund lernen oder verstehen, wie sowas funktioniert, wenn es einem keiner sagt und wenn man auch einfach nur sehr fragwürdige Vorbilder hat, wo man sich mal was abgucken kann? Also.
Und ich muss sagen, was ja dann auch eben fehlt, ist so dieses natürliche Rantasten an Sexualität. Weil man muss ja, man darf ja auch schon die ganzen Sachen davor nicht. Und dieses Ganze davor ist ja auch nachher was Sexualität eben schön macht. Eben dieses, dass man langsam anfängt, sich gegenseitig zu berühren. Und dass man halt eben dann so weitermacht, wie es sich einfach für beide schön anfühlt. Und dann kommt vielleicht das eine zum anderen.
Ja.
Aber was man dann halt eben auch durch Pornos lernt, ist so, okay, und jetzt geht's los.
Ja, Oder auch generell, dass die Hochzeitsnacht ja auch eigentlich von so einem 0 auf 100 Ding ist. Weißt du, vorher halt die ganze Zeit so enthaltsam. In meiner Freikirche, da haben sie sich übrigens auch sehr, also das gab irgendwann so einen Trend und so eine Bewegung, die gesagt haben, wir küssen uns vorm Altar das erste Mal. Das heißt, nicht mal küssen, nicht mal irgendwie eine zärtlichere Geste oder sowas in der, wenn man zu zweit ist, sondern das zum Altar. Ich meine, wie gesagt, das kann jeder Mensch so machen, wie er möchte, aber es geht mir halt einfach um dieses Kollektive und um dieses von oben herab und dieses Erzwungene. Aber da gab es halt einige, die sich sogar das bis zur Ehe und bis zum Altar aufheben wollten. Das fand ich
Ja.
echt heftig, weil ich mir dachte, okay, wie schlimm kann man das denn noch treiben? Weil es gab da auch viele andere Dinge, die sie sich gegenseitig verboten haben oder die sich dann auch gegenseitig so angestachelt haben, das noch mehr auf die Spitze zu treiben, was man darf und was man nicht darf.
Ich habe das auch von jemandem mitbekommen und ich fand das einfach ganz krass.
Ja,
Also,
ich auch.
ja, es ist einfach, es nimmt so diesen ganz wichtigen Bestandteil, nämlich Sexualität und Intimität, aus einer Beziehung raus. Und es ist ungesund, weil dann, also es ist ja, ich glaube, wir haben das mal gelernt mit diesem dreibeinigen Hocker. Die Freundschaftskomponente, die Intimitätskomponente und ich weiß nicht, was
Bestimmt die
die andere
geistliche
Komponente war.
Komponente oder sowas.
Bestimmt, bestimmt. Und die sollen ja alle gleichzeitig wachsen. Und ich finde aber gerade diese Sexualität verbieten macht ja dann voll dieses Ungleichgewicht.
Ja, auf jeden Fall. Auch so dieses von 0 auf 100, das ist einfach irgendwas, was nicht gesund sein kann, von allem, was ich darüber gehört habe. Also ich bin nie verlobt gewesen, ich war nie verheiratet. Aber ich bin halt sehr empathisch und ich
Wow,
höre
voll
gut zu,
gut.
also.
Glückwunsch, Glückwunsch.
Ja. Ja, aber ich höre halt viel zu und habe halt viele Sachen mitbekommen, wo ich mir auch so dachte, das ist doch einfach nicht gesund. Warum kann man das nicht einfach revolutionieren? Und was mich halt auch so wütend bei dem ganzen Thema Purity Culture macht, ist, es hat eigentlich keinen richtigen Hintergrund und keinen richtigen Zweck. Weil eigentlich ist das Thema Enthaltsamkeit früher im Mittelalter sehr wichtig gewesen oder halt noch vor Zeiten von sicheren Verhütungsmethoden, dass halt Frauen nicht auf der Straße gelandet sind, wenn sie schwanger waren und nicht mehr arbeiten konnten, sondern dass die halt irgendwie versorgt wurden in einer Zeit, wo Frauen halt kaum bis wenig arbeiten konnten und wo halt es wichtig war, dass ein Mann die Familie versorgen kann. Aber erstens, diese Zeiten sind vorbei und zweitens, heutzutage hat Purity Culture von allem, was ich bisher so darüber mitbekommen habe und was ich auch über meine Freikirche sagen würde, einfach nur den Zweck, Menschen zu kontrollieren. Weil wenn du das kontrollierst, was ein Mensch alleine mit sich zu Hause macht, also sich zum Beispiel selbst befriedigt, und du kontrollieren kannst, dass der das nicht mehr macht, dann kannst du auch jeden anderen Bereich kontrollieren.
Da stimme ich dir
Ja, und vor
zu.
allem, wer die Sexualität eines Menschen kontrolliert, der kontrolliert halt auch einfach den Menschen. Und ich finde, das ist einfach nur so ein krasser Mechanismus und der gehört dringend abgeschafft und überarbeitet. Also ich finde, der richtet einfach nur richtig viel Schaden an. Und ich bin froh, dass mittlerweile endlich mal ein bisschen mehr darüber gesprochen wird, dass es eben nicht nur was Schönes ist und was ganz Tolles. Also, wie gesagt, es gibt bestimmt manche Menschen, die gehen darin total auf und die finden das super und für die ist das der richtige Weg. Aber ich kenne mittlerweile so viele Leute, denen das richtig geschadet hat und wo es auch viele Jahre gedauert hat, bis die ein gutes Verhältnis zu ihrer Sexualität und zu ihrem eigenen Körper hatten. Oder bis die eine erfüllende Sexualität in ihrer Beziehung hatten.
Ja, da kenne ich auch ganz viele und mich eingeschlossen. So. Hast du einen Tipp, den du vielleicht anderen mitgeben würdest, die eben mit diesem Mindset, Beauty Culture aufgewachsen sind? Was hat dir geholfen, da rauszukommen? Oder welche Tipps würdest du anderen mitgeben, um halt eben ein gesundes Verhältnis zur eigenen Sexualität zu finden?
Ich würde tatsächlich sagen, es langsam angehen zu lassen. Also was ich halt häufig mitbekommen habe, wenn Leute in solchen Strukturen aufgewachsen sind, dass und sie dann aus sowas rauskommen, dass sie dann manchmal ganz doll das Gefühl haben, alles auf einmal nachholen zu müssen. Also ganz viele Erfahrungen sofort sammeln zu müssen und
Ich bin gerade am Lachen.
ja, also ich meine, das ist, wie gesagt, also das muss
Ich
halt,
fühle mich überhaupt nicht getroffen.
es ist halt für manche Menschen genau das Richtige. Also das möchte ich auch auf keinen Fall ausschließen, aber es gibt halt auch manche Menschen, die können diese Gefühle nicht einordnen und für die wäre es vielleicht doch besser, sich erstmal langsam Stück für Stück daran zu tasten und eben auch zu merken, okay, was ist das, was ich gerne möchte und womit ich mich gut fühle und nicht unbedingt, was ist das, was ich mir spannend vorstelle und wo ich vielleicht auch ganz schnell viel Erfahrung sammeln kann, womit ich dann aber im Nachhinein doch merke, das hat sich vielleicht doch nicht so gut angefühlt.
Also ich habe mich ja eben nach meiner Scheidung dann irgendwie in dieses Dating-Leben gestürzt, einfach weil ich die Purity Culture einfach irgendwie loswerden wollte und einfach Erfahrungen sammeln wollte und so weiter und so fort. Und ich denke mir auch, dass sich wirklich da Zeit geben ist was ganz, ganz Wichtiges.
Ja, auf jeden Fall.
Weil man eben so ganz viel, also was du ja auch schon gesagt hast, dir geht es eher so, dass es in einer Partnerschaft Sexualität für dich irgendwie einen sichereren Rahmen hat. Und das ist was, wie es mir auch geht. Also ich merke jetzt, ich bin wieder in einer Partnerschaft und für mich ist es ein Thema, wo ich mich einfach, ich fühle mich sicher, also wenn ich mich sicher fühle, kann ich mich ganz anders fallen lassen, wenn ich mich geborgen fühle. Und für mich ist es ein Thema, das ich nicht außerhalb von einer Beziehung einfach leben möchte, einfach weil ich merke, es passt für mich nicht.
Ist bei mir aber ähnlich und ich finde, das darf auch jeder Mensch für sich ausprobieren. Also ich befürworte es natürlich, wenn jeder Mensch da seinen Weg findet, weil ich meine, das, was für uns beide funktioniert, das kann für jemand anderes gar nicht
Ja,
funktionieren.
genau.
Und das ist ja auch das Schöne, dass es halt nicht mehr dieses eine starre Muster gibt, wie jede Beziehung zu funktionieren hat und wie jede Beziehung zu sein hat, sondern das ist ja auch so ein bisschen das, was so schön ist, wenn man rauskommt. Du kannst halt gucken, was ist das Richtige für dich und was fühlt sich für mich gut an und möchte ich das überhaupt so leben oder sage ich, dass ich einen ganz anderen Weg gehen möchte. Das ist ja das
Das
Schöne.
Wichtigste ist, genau, und das Wichtigste ist einfach nur, dass es, was man macht, einvernehmlich ist. Dass man seine eigenen Grenzen wahrt, aber auch die Grenzen vom Gegenüber wahrt und dass man, also es gibt ja auch Menschen, die einfach sagen, okay, nee, Monogamie ist nichts für mich. Und die dann eine offene Beziehung leben oder einfach das ganze Thema so ein bisschen lockerer leben oder die sagen so, nee, sie wollen vielleicht auch überhaupt nicht in einer Beziehung sein, aber einfach nur das Thema Sexualität einfach Bestandteil von ihrem Leben haben. Und da muss einfach jeder wissen, was er für sich findet, was für einen funktioniert und was einem gut tut.
Genau, das denke ich mir halt auch immer wieder. Und ich glaube, das wäre so das, was ich am meisten den Leuten mitgeben könnte, weil ich kann halt dafür sprechen, was für mich das Richtige war, aber das kann halt für jemand anderes nicht das Richtige sein. Ich glaube, wir dürfen alle lernen, dass man sich Stück für Stück einen eigenen Weg bahnen darf, dass man gucken darf, was möchte ich und wie stelle ich mir das vor und wohin möchte ich damit oder worauf habe ich denn gerade Lust und was fühlt sich für mich gut an.
Ja, und was ich auch noch gelernt habe, was ich auch an der Stelle nochmal mitgeben möchte, ist dieses, man ist aufgewachsen und hatte nie die Wahl, eigene Entscheidungen zu treffen. Man sollte jetzt nicht den Druck haben, alle Entscheidungen sofort richtig zu machen. Weil woher willst du wissen, was für dich richtig ist, wenn du es nicht ausprobierst? Von dem her, dieses Gnädigsein mit den eigenen Fehlern, mit dem eigenen Versuchen, mit dem eigenen vielleicht mal hinfallen, aber wieder aufstehen, das gehört dazu. Und man sollte sich nicht dafür schlecht fühlen, wenn jetzt Dinge beim ersten Mal nicht klappen, weil man hat vielleicht vorher nie gelernt, wirklich Entscheidungen zu treffen oder diese Themen anzugehen. Und dann sollte man sich auch nicht schlecht dafür fühlen, wenn es vielleicht halt mal nicht geklappt hat. Es gehört einfach zum Lernen dazu und du darfst lernen. Genau.
Ich hätte noch zwei
Sehr
weitere
schön.
Tipps. Benutzt Kondome. Also Geschlechtskrankheiten sind eine echt uncoole Sache und sind leider wieder auf dem Vormarsch. Und die zweite ist immer auf Klo gehen nach dem Sex. Also, weil sonst kriegt man eine Blasenentzündung und das ist sehr unangenehm.
Sehr praktische Tipps,
Ja.
voll gut. Ja, aber das sind auch so wichtige Sachen, die man vielleicht auch nicht immer mitbekommt.
Ja,
Also.
auf jeden Fall. Ich musste es auch, also das eine musste ich auf die schwere Tour lernen. Also es wird der Blasenentzündung, das ist echt nicht cool.
Ja, aber das ist auch so unterschiedlich. Frauen sind da ganz unterschiedlich veranlagt. Ich hatte bisher erst einmal in meinem Leben eine Blasenentzündung und ich weiß von anderen, dass es einfach in dem, wie es anatomisch ist, dass es auch sein kann, wenn man mal irgendwie zu lange das Pipi hält, dass man dann auch schon eine Blasenentzündung dafür bekommt. Also,
Und das ist echt
ja.
uncool, wenn man so eine hat. Also es sind richtig doofe Symptome, also gar nicht erst ausprobieren, sondern sich an die gerade genannten Tipps halten.
Voll gut, voll gut. Vielen Dank dir für deine Zeit und das Gespräch. Und ich wünsche den Zuhörenden heute einfach noch einen guten Tag, viel Kraft für deine Entscheidungen und viel Mut, selber Entscheidungen zu treffen. Bis bald.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.